Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Nachdem ich letzte Woche noch einmal einen Wein von Terrace Ochota aus Australien vorgestellt habe, mit der ganzen traurigen Geschichte auch drumherum, bleibe ich nochmal auf der Südhalbkugel und in Übersee und bewege mich nach Südafrika. Das Land gehört ja auch so zu den Traumländern, wenn es um Weinbau, Landschaft, spektakuläre Landschaft geht, Touristik. Und hat natürlich gegenüber Australien jetzt den Vorteil, dass man auf demselben Längengrad liegt, also keine so harte Zeitverschiebung hat. Gleichzeitig ist es eben vom Breitengrad her, wenn man jetzt rund um Kapstadt schaut, durchaus ja zu vergleichen, auch mit zum Beispiel Margaret River in Australien. Also man ist schon ziemlich weit unten und alles, was dann sozusagen unterhalb noch kommt, ist eben Antarktis. Gleichzeitig ist Südafrika ein Land mit extremen sozialen Verschiebungen, Verwerfungen, Herausforderungen, wo, wenn man da ist, nochmal klarer wird, viel klarer eigentlich nochmal als bei uns, wie prädestiniert man eigentlich als Weißer ist. Und der Weinbau ist da natürlich vor allen Dingen da, wo das Geld ist, und das ist natürlich im Wesentlichen bei den Weißen. Insofern ist der Weinbau auch im Wesentlichen von Weißen geprägt, auch wenn sich hier und da was tut und auch viel, also bis zu den Winemakern auch mittlerweile das ein bisschen anders aussieht, aber im Wesentlichen gehören halt die Weingüter Weißen, oft auch gerade in den traditionellen Bereichen wie Stellenbosch, alteingesessene Familien mit teilweise Hunderten von Hektar Besitz, was eben auch immer wieder zu Spannungen führt. Aber auch wenn die Besitzverhältnisse so ungleich verteilt sind, ist eben trotzdem nicht alles eitel Sonnenschein, was den Weinbau angeht, weil die Währung, also der Rand, seit Jahrzehnten eigentlich viel zu niedrig ist und die Weine eigentlich viel zu günstig auf dem Weltmarkt zu haben sind und die Weingüter vom Export wesentlich abhängig sind und eben auch dadurch, durch diesen zu günstigen Rand eigentlich auch Probleme haben, teilweise wirtschaftlich zu arbeiten. Der Weinbau in Südafrika hat ja eine jahrhundertealte Tradition. Also wenn es jetzt um Weinbau und Tradition geht, dann sind wir hier in Europa weit vorne und wir sind immer der Meinung, wir können vieles eben besser, weil wir eben so viel Tradition haben. Aber wenn man nach Südafrika schaut, dann muss man halt auch sagen, dass es dort Weinbau seit dem 17. Jahrhundert gibt. Und das ist eben schon eine ganze Ecke, weil er eben mit den ersten Siedlern nach Südafrika kam, weil ja Südafrika eben von den Niederländern als erste besiedelt wurden, weil die eben auf ihrem Weg in den Indischen Ozean waren, mit der Ostindischen Handelskompanie eben in Südafrika dann anlegen konnten, um ihre Vorräte eben aufzufrischen. Und dazu gehört eben auch der Wein. Eine der Gegenden, die noch recht jung ist, was den Weinbau angeht, ist Hemel and Ade an der Walker Bay, oberhalb von Hermanus. Und die Bucht eben vor Hermanus ist bekannt dafür, dass sich im Frühjahr Hunderte, Tausende wahrscheinlich von Walen, Tümmlern treffen und von dort aus weiterziehen. Also insofern ist das der Ort selber eigentlich eine touristische Ecke und die Landschaft dahinter ist wirklich spektakulär. Wenn man die Tafelberge von Cape Town sozusagen im Hinterkopf hat, dann ist es da eigentlich nochmal, dann zieht sich dieses Gebirge im Prinzip da nochmal weiter. Das ist aber nochmal dominanter, höher, vielleicht auch etwas steiler einfach und reicht, wenn man ganz unten steht, quasi in den Himmel, weshalb eben dieses Tal und die Berge dazu eben den Namen Hemel and Ade, Himmel und Erde, eben bekommen haben im Jahr 1899. Und eine der ersten Weinbaufamilien, die dort Fuß gefasst hat, das waren die Hamilton Russells, schon in Mitte der 1970er Jahre. Und die ist auch heute noch mit am bekanntesten auf jeden Fall. Und die haben damals eben Chardonnay und Pinot Noir angebaut. Und ich habe, als ich da war, jetzt vor 2 Jahren tatsächlich die Möglichkeit gehabt, mal einen ganz frühen Pinot Noir, die sie selber überhaupt noch haben, also aus dem Anfang der 80er Jahre, zu probieren. Und das war ein interessantes Erlebnis, weil der Wein eben noch präsent war, der war noch da, wenn es natürlich auch kein guter Wein mehr war. zumal er wahrscheinlich nach heutigen Maßstäben auch nie wirklich gut gewesen ist, weil die damals noch recht schlechtes Klonmaterial hatten. Also die haben halt das gepflanzt, was man in Südafrika bekommen konnte, und das waren eben keine Klone von besonderer Güte, sondern eher Massenträger. Und damals war ja auch noch Apartheid, und da kam eh wenig ins Land rein und auch wenig aus dem Land raus. Muss man halt sagen, das hat sich natürlich wesentlich geändert seit Ende der 90er Jahre. Und was die Hamilton Russells aber damals schon gesehen hatten, war eben, dass Hamilton Ade ein ganz besonderes Klima hat, eben, was man als Cool Climate heute bezeichnet. Und wenn es irgendwo eine Ecke gibt in Südafrika, es gibt zwei, drei Ecken, sagen wir mal, dann gehört eine davon, ist auf jeden Fall eben Hamilton Ade. Einfach weil der Einfluss sozusagen vom Atlantik da ist und eben auch der Einfluss von der Antarktis eben auch ganz klar vorhanden ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb sich die Wade sozusagen in dieser Bucht dort so ein bisschen akklimatisieren vom einen Teil sozusagen, vom einen Klima ins nächste. Und dann spielt eben der Indische Ozean ja auch noch eine Rolle, der da unten dann sozusagen noch ein paar Kilometer weiter sind, das letztlich nur noch dann in den Atlantik auch übergeht. Ja, und wenn ich zurückdenke an die Reise vor 2 Jahren, dann gehörte so der Tag in Hamilton Ade eigentlich mit zu den schönsten Tagen, einfach weil man eigentlich alle Winzer kennengelernt hat, die es da gibt. Das sind nicht viele, das sind 20, 25 Weingüter. Und von denen gehören aber einige eben auch wirklich zu den besten Produzenten in Südafrika. Ja. Also Hamilton Russell habe ich schon genannt. Southern Rite ist deren zweite Weingut. Bei Hamilton Russell machen sie halt nur Chardonnay und Pinot Noir, und bei Southern Rite dann eben auch noch Pinotage und Sauvignon Blanc zum Beispiel. Und dann gibt es Atarashia, das ist bekannt hier, würde ich sagen, wer sich ein bisschen mit Südafrika eben beschäftigt. Ich selber finde Storm sehr, sehr gut. Restless River auch großartig. Kriegt man beides kaum in Deutschland. Und dann eben das Weingut, von dem ich heute spreche, dann jetzt auch mal. Das ist Newton Johnson. Gab es eben bis letztes Jahr auch nur über Umwege sozusagen in Deutschland. Und das hat sich jetzt geändert. Und deswegen habe ich auch eben einen Newton Johnson Wein im Glas heute. Und das ist ein Weingut, das 1995 gegründet worden ist von Dave Johnson und Felicity Newton. Im Upper Hamilton Ade, also im etwas weiter hochgelegenen Teil des Tals. Und die haben damals eben auch schon eben auf Pinot Noir und Chardonnay gesetzt. 1995 war es jetzt auch nicht mehr ganz so ungewöhnlich, weil es eben nach Hamilton Russell dann schon 2, 3, 4, 5 andere Weingüter gegeben hat, die eben auch drauf gesetzt haben und gesehen haben, das passt eigentlich sehr gut da in die Landschaft rein. Aber die beiden haben eben damals, beziehungsweise ein paar Jahre später zumindest, dann auch noch die Idee gehabt, ein bisschen was anderes zu pflanzen, um mal zu schauen, wie was funktioniert. Und dazu gehört eben Syrah und Mourvèdre. Und weil die Sorten jetzt weniger bekannt sind für Hamilton Ade, habe ich mich heute eben dazu entschieden, statt Pinot und Chardonnay, wofür das Weingut eben bekannter ist, mich für den Graynham zu entscheiden. Und das ist eben eine Cuvée aus Syrah und Mourvèdre. Und heute mache ich eben nicht mehr Dave den Wein, sondern seinen Sohn Gordon, also eigentlich schon seit 1999, ehrlich gesagt, und seit 2004 oder 2005 mit seiner Frau Nadja, die er 2004 kennengelernt hat, die auch aus einer Weinbaufamilie kommt, aber eben nicht aus der Ecke, sondern aus Robertson, ist jetzt auch nicht ewig weit entfernt. Aber die haben sich eben zusammengetan und machen wirklich zusammen einfach auch die Weine. Das Besondere an Hamilton Ade ist letztlich, dass es eben nicht allzu heiß wird, aber auch nicht zu kalt. Also es friert normalerweise nicht. Und man hat eben die Südwestwinde, die eben, oder Südwinde auch, die vom Meer kommen und regelmäßig Meeresnebel mit reinbringen, also eine Feuchtigkeit auch mit reinbringen. Es gibt eine jährliche Niederschlagsmenge von über 900 Millimetern, was schon super ist. Gerade jetzt in Südafrika. Es gibt ja viele Ecken, die in den letzten Jahren kaum noch was an Niederschlag hatten. Das ist einfach ein Riesenproblem, also in den trockeneren Gebieten hinter Kapstadt. Und auch recht gut verteilt, eigentlich so 50% der Niederschlagsmenge in den Wintermonaten und der Rest eben übers Jahr verteilt. Genau, und dann ist man eben nur so zwischen 4 und 8 Kilometern vom Ozean tatsächlich entfernt. Also der Einfluss des Meeres ist einfach enorm hoch. Dann ist dieses Tal halt gesegnet mit Kalk und mit Granit. Und dieser Granit, das ist also ein tiefer liegender Granit, aber auch ein Granitverwitterungsboden. Und in diesem Granit ist noch Porphyr mit drin in Teilen. Und vor allen Dingen hier auch bei Newton Johnson eben auch ein recht hoher Eisenanteil mit im Boden. Und ich finde, Eisenanteil und Granit hört sich schon mal super an. Und Eisen ist für mich auch ein Garant dafür eigentlich, dass Weine einfach ein super Alterungspotenzial haben, weil dieser Eisenstein einfach nochmal was ganz Besonderes mit in die Weine reinbringt. Und gerade auch zusammen mit Granit einfach auch nochmal sowas wirklich, wenn man von dem Begriff spricht, tatsächlich sehr mineralisch wirkendes, ja. Also eine ganz eigene Form von Energie, von Vibration, von Strom, wie man das auch immer benennen will, ja. Also da ist einfach Power hinter, aber es ist halt so was Lebendiges. Die Weinberge mit dem Syrah und dem Mourvèdre, die liegen direkt am Weingut, deswegen kommt aus der Serie sozusagen Family Vineyards, Newton Johnson Family Vineyards, weil das sozusagen die älteren Weinbergsanlagen direkt am Weingut sind und eben gepflanzt wurden in Einzelstockerziehung. Und in dem Fall sind es so etwa 70% Syrah und 30% Mourvèdre. Mourvèdre finde ich hier halt auch spannend, weil Mourvèdre einfach auch eine Sorte ist, die einfach gerne sozusagen den Kopf in die Meeresbrise steckt. Ja? Also man sagt eigentlich, dass Mourvèdre so den Blick auf den Ozean braucht und so dieses frischkühle, leicht feuchte eben auch, was der Ozean eben mitbringt. Und das ist hier halt perfekt gegeben. Ne? Die Trauben wurden in frühen Morgenstunden gelesen, in breite, flache Kisten, natürlich alles von Hand gelesen und dann eben in den Kühlraum des Weinkellers gestellt, so bei 8 Grad, 8 bis 10 Grad, dann 4 bis 6 Tage stehen lassen und Parzelle für Parzelle dann mit eigenen Hefen vergoren, mit Stiel, Stumpf und Stängel, also ganz Trauben mit Stielen vergoren und eben nur mit Füßen so angestampft, ein bisschen zur Extraktion und das Ganze dann eben über 25 Tage hinweg vergoren und auf den Schalen gelassen und dann langsam abgepresst. Und dann kam der Wein eben in Tonneau, also in 500 Liter Fässer, burgundische 500 Liter Fässer, zu einem Teil mit Neuholzanteil 25% etwa, ganz zurückgenommen im Wein und dann eben auch ein Teil ins Zement. Das ist 2016er Jahrgang, soll ich vielleicht noch erwähnen. Der 2016er Jahrgang ist der aktuelle Jahrgang und der hat jetzt einen Alkoholanteil von 13,5%. Ja? Also das ist weniger als die allermeisten Syrah und Mourvèdre oder Grenache Syrah Mourvèdre irgendwo anders in Südafrika haben. Und ich glaube, wenn man nach Südfrankreich oder so guckt, dann ist ein 13,5% gar nicht so einfach zu erreichen. Bei voller Ausreifung, das muss man auch dazu sagen natürlich. Ja, dann hat man hier einen satt rubinfarbenen, ziemlich dunklen Wein im Glas. Da geht es dann richtig forsch los, finde ich. Da ist viel drin, also vom ersten Moment an. Da sind reife Brombeeren mit drin, aber so gerade reif geworden. Es wirkt noch so knackig, ja. Knackige Brombeeren mit drin, Blaubeeren, rote Beeren, Kirschen, finde ich. Auch Sauerkirschen, aber auch ein Hauch von Süßkirschen. Da ist eine ganz leicht süße Note mit drin. Und dann hat der Wein aber auch sowas jodig-salziges, ja, sowas jodiges tatsächlich, sowas, ein bisschen was vom Meer, ein bisschen was von Gischt, die sozusagen, wo man sich vorstellt, dass diese Gischt einfach über diese Trauben gesprüht ist, obwohl es natürlich nicht so ist, weil das Meer dann schon ein paar Kilometer zu weit entfernt ist, aber im Wein, finde ich, hat man dieses salzig-jodige mit drin und dazu Stein, viel Stein, zerstoßener Stein, geriebener Stein, also fast so pudriger Stein. Und ich finde, Thymian ist ein bisschen mit drin, Fenchel, Fenchelsaat, Fenchelgrün auch ein bisschen, ja, so Anissaat, Fenchelsaat, sehr schön. Sehr breit gefächert, finde ich so in der Aromatik. Reif eben, aber eben frisch, fast sehnig so ein bisschen, fast ein bisschen streng auch, fast so ein bisschen puritanisch irgendwie in der Nase. Das ist so ein schönes Wechselspiel, finde ich. Ja. Und dann wiederholt sich das, also ohne jetzt langweilig werden zu wollen, aber das wiederholt sich fast am Gaumen. Da hat man wieder im ersten Moment diese saftig dunklen Brombeeren. Hier vielleicht noch so ein bisschen Holundersaft mit dazu. Ja, finde ich Holunder ganz dunkel, aber eben saftig. Kräuter wieder mit drin, auch Thymian habe ich hier wieder mit drin, auch diesen Anissamen habe ich wieder mit drin. Dann Unterholz, so ein bisschen trockenes Unterholz mit dabei. Aber vor allen Dingen ist das so dieses blau-schwarz-saftige, frische auch. Kühle auch, das ist kühler Wein eigentlich. Durchzogen von einer lebendigen, frischen Säure. Obendrauf so ein bisschen Veilchen, finde ich. Ja, so ein Syrah-Veilchen, so ein bisschen Syrah-Pfeffer auch mit drin. Aber er hat nicht dieses fleischige, dieses abgehangene Fleisch und er hat auch überhaupt nichts Gesotenes oder auch nichts Rauchiges. Also er hat das Holz ist ganz zurückgenommen bei diesem Wein und es ist halt auch nicht so getoastet, dass man hier jetzt irgendwie so dieses Rauchfleischaroma dabei hätte. Wenn man getoastetes Holz und Syrah zusammen hat, dann kommt das ja gerne mal auf. Gar nicht. Was hier eher auffällt, ist wirklich das super elegante, pudrige, feine Tannin. Und eben das, was ich vorhin schon angesprochen habe, diese Granitspannung, die so schwer zu erklären ist, ja, aber die irgendwie mit diesem Stein dazugehört. Das ist so ein bisschen wie Brodelndes aus dem Untergrund tatsächlich. Ja? Also es ist ja ein Vulkangestein, das hat ja was Magmatisches irgendwie, aber das hat eben gar keine Hitze, dann ist es kühl, aber es hat dieses brodelnd vibrierende halt mit dabei. Sehr cool. Und dann hat dieser Granum einfach auch nochmal eine gute Länge. Und er bleibt so schön klar und präzise und frisch am Gaumen. Gleitet so dahin auf diesem seidigen Tannin. Und wenn ich den jetzt, ehrlich gesagt, also Newton Johnson ist ja viel bekannter eigentlich für seine Chardonnay, den Chardonnay und die Pinot Noirs. Aber wenn ich jetzt den Granum daneben stelle, dann muss ich persönlich sagen, und das ist ja schon auch Geschmackssache, wenn ich sie jetzt bewerten würde, ich habe die Pinots noch ganz gut im Kopf, dann würde ich sie wahrscheinlich die Top-Pinots mit auf eine Ebene stellen. Aber persönlich würde ich, glaube ich, gerade, zumindest in meiner aktuellen Verfassung, diesen Wein bevorzugen, weil ich einfach dieses Syrah Mourvèdre Cuvée in dieser kühlen Umgebung sozusagen schöner finde. Es ist einfach, das hat einfach einen sehr eigenen Charakter und der ist einfach sehr ausgeglichen und stimmig. Ja, toller Wein. Ja, das ist mein Wein am Sonntag und wer irgendwann mal wieder nach Südafrika fährt, wenn es mal wieder möglich ist, der gleicht den Flug bei Atmosphäre aus, das muss ich jetzt einfach mal einstreuen, hat eine gute Zeit und sollte einfach nach Hemel & Ade fahren und dort die Weingüter besuchen und auf jeden Fall bei Newton Johnson vorbeifahren, weil es einfach auch ein toller Ort ist. Und ansonsten hat man bis dahin einfach ein paar Weine eben von diesem Weingut mittlerweile zur Verfügung. Ja, das war mein Wein am Sonntag und ich hoffe wie immer, dass ihr einen schönen Wein im Glas habt und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.